Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ich habe heute ein Thema mitgebracht, über das, glaube ich, auch ganz viel immer spekuliert wird, wo es ganz viele falsche Auffassungen dazu gibt. Befangenheit.
Oh, da finde ich mich auch sehr befangen.
Ja, weil das liest du ja immer wieder, ach, Richter sind alle befangen und so. Und ich dachte, wir erklären mal so ein bisschen, was Befangenheit einfach ist, welche verschiedenen Konstellationen es gibt und was eigentlich passiert, wenn ein Richter mal befangen ist. Denn wir sind alle Menschen und es kann durchaus sein, dass man mal in einer Sache befangen ist. Regelungen gibt es dazu ja überall. Ist in der ZPO geregelt, in der SCPO, in der VWGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, alles Mögliche. Und es gibt zwei Varianten. Und das ist ja quasi dein, also dich betrifft es beruflich ja viel mehr als mich. Vielleicht kannst du mir die zwei Varianten so erklären, Kraft Gesetzes und Besorgnis.
Genau, also es gibt auch zwei unterschiedliche Begriffe. Das eine ist total, dass man ausgeschlossen ist, über eine Sache zu entscheiden, wenn man einfach zu nahe dran ist. Da gibt es drei Gruppen von Gründen. Das eine, man war mit der Sache vorbefasst, also weiß ich, als Richter am Amtsgericht habe ich den Fall entschieden. Ich werde jetzt befördert, bin Richter am Landgericht und jetzt kommt die Sache in der Berufung zu mir. Liegt nahe, dass ich nicht selber sage, ich hatte sowas von Recht in der ersten Instanz, das ist schon alles okay, ja. Aber ich sagte, ich hatte so einen Fall, da hat es einer tatsächlich unter der Hand gemacht, weil es nicht klar erkennbar war, dass er beteiligt war. 4 Jahre Gefängnisverlust der Richterstellung, das war dann Rechtsbeugung, das geht halt noch ein bisschen weiter. Dann aber, wenn man zum Beispiel selber als Zeuge, als Sachverständiger oder als Vertreter eines Beteiligten an der Sache beteiligt war und da tatsächlich auch ausgesagt hat, also es reicht nicht, dass man nur benannt wurde, sondern muss wirklich eine Aussage gemacht haben, weil sonst könnt ihr ja sagen, ich benenne den Herrn Richter als Zeuge und schon wäre er draußen, das geht nicht.
Genau, wenn du Anwalt warst vorher, ne? Das genau. Gibt es ja auch die Konstellation, dass man wechselt.
Oder bei uns in Baden-Württemberg, du warst vorher Staatsanwalt und bist jetzt eben Strafrichter, ja, geht natürlich nicht. Dann, wenn du selber betroffen bist, also weiß ich, im Strafrecht, du bist selber Opfer der Tat, solltest du möglichst nicht über den Täter urteilen. Oder du hast ein eigenes, ganz unmittelbares Interesse daran, wie die Sache ausgeht. Da wird es schon kniffliger, ja. Also weiß ich, wenn mir 10% von VW gehören, was es leider nicht tut.
Ich wollte gerade fragen.
Nee. Oder ich habe einen VW-Diesel und bin jetzt Richter in einem Dieselfall. Da stellt sich schon die Frage, bin ich da jetzt so nah dran, dass ich nicht mehr entscheiden kann? Gibt es mittlerweile Rechtsprechung dazu? Wenn du einen VW-Diesel hast und hast einen Fall, der genau in die Konstellation fällt und du hast vor zu klagen oder hast schon geklagt, dann kannst du dann nicht mehr entscheiden. Dritte Fallgruppe ist sozusagen ganz enges Verhältnis zu den Beteiligten. Es geht um deinen Ex-Ehegatten, deinen jetzigen Ehegatten, Lebenspartner, Lebenspartnerin. Es geht um sehr nahe Verwandte, also solche, bei denen du auch ein Zeugnisverweigerungsrecht hättest. Oder in der Strafprozessordnung, du bist der Betreuer oder der Vormund dieser Person, die ja angeklagt ist. In den Fällen bist du Kraftgesetzes draußen, da braucht keiner einen Antragsteller von Amts wegen, bist du aus der Geschichte draußen und dann springt für dich der Kollege, die Kollegin ein, die im Geschäftsverteilungsplan dafür vorgesehen ist. Wenn es nicht passiert, also wenn man es übersieht und du es nicht merkst und die anderen es nicht merken, wenn man einfach weitermacht, dann ist das Urteil angreifbar und wird auf jeden Fall aus diesem Grund aufgehoben, die Sache von vornherein neu angesetzt. Also Ausschließung, Kraft Gesetzes, ganz automatisch.
Ja, und das andere, das kann richtig kompliziert werden. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber da gab es kürzlich einen Fall, da hatte ich auch die Frage gestellt, Vorbefassung. Da ging das Ding aber durch 3 Instanzen und ein Richter war aber nur bei einer Zwischenentscheidung. Und ich weiß nicht, ob die nicht sogar, ging es da nicht sogar um einen Ablehnungsantrag? Und da entscheidet ja, da kommen wir gleich noch zu, nicht der Richter selber, um den es geht. Und ich glaube, da war zwischendrin jemand beteiligt und dann aber in der letzten Instanz. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber das ist dann richtig nerdy.
Ja, also es gibt komplizierte Konstellationen. Was weiß ich, jemand ist Staatsanwalt und ermittelt das Verfahren. Aber die Abschlussverfügung, in dem Fall die Anklage, schreibt ein Kollege, weil er zu dem Zeitpunkt schon versetzt worden ist. Ja. Oder jemand hat als Ermittlungsrichter über einen Haftbefehl in der Sache befunden und wird jetzt intern versetzt im Gericht und ist jetzt plötzlich eben als Richter auf der Richterbank. Deshalb gibt es ja auch die zweite Stufe, dass man sagt, okay, wenn es nicht Kraft Gesetzes ist, und das kann man in einem schönen Satz zusammenfassen, bei der Frage der Befangenheit kommt es auf alles an, aber nicht darauf, ob die Person befangen ist, sondern es kommt darauf an, ob ein objektiver Dritter, der sich das mit vernünftigem Augenmaß anguckt, den Eindruck haben könnte, dass die Person befangen ist. Es kommt also auch nicht darauf an, ob die konkrete Person, die den Antrag stellt, sagt, ich halte den für befangen. Also Querulant Q, der alle für befangen hält, ja, haben wir auch manchmal, die sagen, ich lehne alle Richter, die sich mit diesem Fall jemals befassen werden, als befangen ab, ja. Nee, so funktioniert es nicht, sondern ein vernünftiger Mensch, der sich das anguckt, ja. Und wenn der das Gefühl hat, na, also das ist jetzt einfach nicht mehr neutral, dann reicht es. Es muss nicht bewiesen werden, dass die Person befangen ist. Es muss nicht mal überwiegend wahrscheinlich sein. Es muss nur so sein, dass man sagt, das sieht jetzt einfach doof aus. Lass mal es lieber.
Deswegen Besorgnis, was vielleicht auch ganz gut ist zu erwähnen. Also du musst einen Antrag stellen und den musst du auch begründen. Es reicht jetzt nicht zu sagen, der guckt komisch, der ist mir nix, lehne ich jetzt ab.
Und was auch nicht geht, ist zu sagen, Herr Richter, ich finde zwar, Sie sind befangen, aber jetzt gucken wir mal, ob Sie für mich entscheiden, dann gucke ich, ob ich einen Befangenheitsantrag stelle. Ja? Wenn ich gewinne, dann sagen nichts für ungut. So geht's nicht. In dem Moment, wo ich das mitbekomme, wo ich praktisch von dem Grund erfahre, der für mich eine Befangenheit, einen Befangenheitseindruck auslöst, muss ich den Antrag stellen. Also ich kann nicht einfach als Abwarter zuhören und denken, naja gut, wenn ich verliere, stelle ich den Antrag. Es ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, und zwar witzigerweise im Zivilrecht, manchmal diesen Eindruck zu vermeiden, dass man eine Vorfestlegung getroffen hat, dass man also schon quasi als Richter weiß, wie die Sache ausgeht. Wir müssen nämlich kraft Gesetze sozusagen die Partei oder die Beteiligten immer informieren, was wir denken. Gilt im Strafrecht auch. Das ist ein Ausdruck des rechtlichen Gehörs, das ist ein Grundrecht. Ich darf niemanden überraschen mit dem, was ich als Richter denke und entscheide. Ja? Also wenn ich im Strafprozess denke, oh, das könnte aber ein Mord gewesen sein, nicht nur ein Totschlag, dann muss ich sagen, halt, stopp, lieber Verteidiger, lieber Angeklagter, lieber Staatsanwalt, nach der Ansicht des Gerichts kommt ja auch Mord in Betracht. Ja? Damit habe ich mir eine Vormeinung gebildet und die muss ich auch äußern. Und genauso im Zivilrecht, wenn ich der Meinung bin, was weiß ich, die Klage ist unschlüssig, der Anspruch besteht nicht, hier ist falsch vorgetragen, der Zeuge hat nicht das ausgesagt, was die Partei erwartet hat und deshalb geht der Prozess verloren. Das muss ich als Richterin oder als Richter in dem Moment den Parteien auch mitteilen. Für einen Laien sieht es dann so aus, ja, die wissen schon, wie es ausgeht, ja.
Du hast Hinweispflichten.
Genau, die sind... Und ist ja auch richtig, die Parteien müssen ja was dazu sagen dürfen. Und wenn die gar nicht damit rechnen, dass ich diesen rechtlichen Aspekt oder diese Beweiswürdigung vornehme, wie sollen die sich darauf einlassen? Deshalb ist es einfach ein Akt der Fairness, dass man sagt, pass auf, in die Richtung läuft's gerade. Was sind so die typischen Sachen, wo man abgelehnt wird? Zum Beispiel, wenn ich mich weigere, einen Termin zu verlegen, obwohl jemand einen vernünftigen Antrag gestellt hat. Klassiker sind, wenn der Richter Fehler macht oder die Richterin. Also wenn ich einen normalen Fehler mache, ist das kein Ausdruck von Befangenheit, sondern vielleicht mangelnder Fachlichkeit. Dafür gibt es Rechtsmittel. Wenn ich aber alle Fehler so mache, dass zu Lasten einer Seite ausgehen oder zum Vorteil der anderen Seite, dann begründet es durchaus mal den Eindruck der Befangenheit. Die witzige Fallkategorie ist auch, wenn es Angriffe gibt von Beteiligten auf den Richter. Also wenn der Beklagte sagt, Herr Richter, Sie sind der größte Depp, den ich je gesehen habe. Sie werden hier auf jeden Fall falsch entscheiden, nämlich zu meinen Lasten. Und dann sagt er, ich habe Sie so beleidigt, jetzt sind Sie befangen. So funktioniert es nicht. Aber wenn der Richter dann anfängt, wirklich drauf einzusteigen und sich wirklich total echauffiert, kann schon mal sein, dass man sagt, okay, also den hat er halt so auf die Palme gekriegt, jetzt reicht es dann für die Befangenheit, für den Besorgungsheitsein.
Ja, aber in der Regel habt ihr ja berufsbedingt ein dickes Fell.
Genau.
Ich überlege die ganze Zeit, was mir so einfällt, was mir so begegnet ist. Es gibt einen Fall, den fand ich ganz spannend, da hat ein Richter im Gerichtssaal gesagt, bei mir im Gerichtssaal keine AfD-Polemik. Da hat immer der Klägervertreter, ich weiß es nicht mehr genau, also die Parolen abgezogen. Da wurde entschieden, das begründet keine Besorgnis der Befangenheit. Finde ich auch richtig. Das ist ja letztlich nur die Wahrung der Ordnung vor Gericht. Da hat weder AfD-Polemik noch andere Polemik was zu suchen. Ich suche das mal raus und verlinke das mal in den Shownotes. Es gibt noch ein paar andere nette Fälle. Aus Versehen zu früh verschickte Urteilsentwürfe. Dann Nachrichten lesen. Liebe Grüße an deinen Kollegen Dr. Laurent Lafleur, der hat da schön eine Pressemitteilung zu veröffentlicht. Da verlinke ich mal ein bisschen was in den Shownotes. Ich finde, das zeigt auf jeden Fall, es ist wichtig, dass es diese Kontrolle gibt, weil das einfach das Vertrauen in den Rechtsstaat stärkt, finde ich. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig für das Vertrauen der Verfahrensbeteiligten. Es muss ja nicht der einzelne Richter, die einzelne Richterin tatsächlich befangen sein. Aber wenn das bei den Beteiligten und bei einem objektiven Dritten, der sich das anguckt, ein Störgefühl verursacht, dann ist es ja besser, dass der oder die Richterin, die vielleicht sogar tatsächlich unparteilich einfach ist, nicht daran mitwirkt, weil ich glaube, das erhöht einfach die Akzeptanz.
Ja, nur muss man sozusagen auch die Gegenseite sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir den Fall vorstelle, eine Partei provoziert einen Richter, um den da rauszukicken, ja, und sagt dann, ich habe den jetzt 12-mal beleidigt, der ist jetzt befangen, dann verliert ja der andere Prozessbeteiligte seinen gesetzlichen Richter. Und deshalb muss man schon abwägen. Also es müssen schon nachvollziehbare, gewichtige Argumente sein, dass wirklich auch ein objektiver Dritter sagt, jetzt ist zu viel. So im Zweifel wechseln wir lieber aus, das darf man nicht machen. Das würde eben das andere Prinzip des gesetzlichen Richters dann untergraben.
Nee, aber deswegen muss man eben so einen Antrag ja auch begründen und der wird ja auch ganz gewissenhaft geprüft.
Genau. Und kleiner Bonustipp, wenn man miteinander verbunden ist auf Social Media, begründet es keine Befangenheit. Es braucht niemand recherchieren, mit wem ich irgendwo verlinkt bin.
Guter Tipp, Jörg. Bis zum nächsten Mal.
Bis denn, ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.